Vater, wir danken dir, wir preisen dich, Vater. Wir danken dir, Vater, dass wir uns versammeln dürfen, Vater, um dich zu erheben, Vater, um dein Königreich, Vater, zu erfahren, um dich zu erfahren. Wir danken dir, Vater, dass du einfach in den letzten Wochen, Vater, etwas in unserem Herzen getan hast und weiter auch tun wirst. Wir danken dir, dass du das Gedankengut, Vater, Gedankengut von Mangel zerbrochen hast über uns, Vater, und weiterhin auch zerbrichst. Wir danken dir, dass du einfach auch den Fluch von dem Armutsgelöbnis, Vater, zerbrochen hast über uns und auch weiter zerbricht. Wir danken dir, Vater, dass der Fluch, Vater, von generationsgebundenem Mangel zerbrochen wird über uns, Vater. Und wir danken dir auch für den heutigen Tag, für alles, was du heute freisetzen möchtest, Vater. Freisetzen, damit wir einfach in deinem Königreich, nach deinem Willen, die Dinge tun, Vater, in der Bestimmung, die du für uns hast. Vater, weil wir wollen dich erheben, wir wollen dein Kreuz erheben, Jesus, weil wir dich lieben und immer mehr lieben wollen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer kann sich erinnern, was wir letzte Woche gemacht haben? Ja. Hier, Katharina. Okay, wir haben 8 Punkte gehabt. Wer kann sich an die 8 Punkte erinnern? Guck mal. Okay, erster Punkt, ganz wichtig. Okay, ihr wisst ja, die in der ersten Reihe, das sind so... Früher in der Schule war das so mit den Mädchen. Kennt ihr das so? Und wie war die Arbeit? Oh, voll schlecht. Und dann waren es eine 1 bis 2, weißt? Und wenn wir Jungs gesagt haben, hey, voll gut, dann war es eine 3 bis 4. Okay, der erste Punkt ist Dankbarkeit. Alles, was wir haben, egal in welcher Position wir sind, egal in welchem Zustand wir uns befinden, auch was unsere Finanzen betrifft, was unseren Wohlstand betrifft, wir müssen dankbar sein für jedes kleine bisschen, was wir haben, müssen wir dankbar sein. Amen. Und wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann wird es sehr schwierig, dankbar zu sein. Okay, aber viel leichter, eifersüchtig zu sein. Deswegen ist es wichtig, dankbar zu sein. Katharina, das Zweite. Vergleichen, das haben wir gerade gehabt. Okay, der Kopf macht mehr Geld als die Muskeln. Okay, steht sogar in Sprüche 24,5. Ein weiser Mann ist mehr als ein Starker. Und ein Mann von Erkenntnis ist besser als ein Kraftvoller. Okay, also der hier ist besser wie der hier. Aber der hier und der hier zusammen ist Hammer. Okay. Das Dritte. Okay, Zeit ist nicht Geld, sondern was ist Geld? Leistung. Das ist das Gedankengut, was wir haben müssen. Ist nicht, dass wie viel wir arbeiten, umso mehr Geld scheffelt, sondern was wir arbeiten, was wir schaffen, ist das, was Geld sozusagen scheffelt. Okay, das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob wir viel arbeiten. Es gibt viele, die haben, ich glaube, ist 1-Euro-Job noch immer legal in Deutschland? 1,50? Okay, du kannst einen 1,50 Euro Job haben und arbeiten. Du wirst nicht reich werden. Okay, warum? Weil Zeit nicht unbedingt oder beziehungsweise Zeit nicht Geld ist, sondern die Leistung ist Geld. Das bedeutet, wenn die Leistung, die du erbringst, viel mehr wert ist, beziehungsweise von der Gesellschaft benötigt wird, das ist das, was wesentlich mehr Geld macht, als einfach nur viel arbeiten. Okay, deswegen müssen wir schauen, hey, was die Gesellschaft, was die Welt, was ist es, was sie brauchen, wo wir Leistung erbringen, damit wir Geld machen. Okay, das Nächste. Hier, Katharina. Sehr gut. Gedankengut von weniger ausgeben, sondern mehr investieren. Okay. Weniger ausgeben und mehr investieren. Beziehungsweise, wo unser Geld hingeht, sollte weniger sein, dass es weg ist und ausgegeben ist, sondern mehr sein, dass wir es investieren, dass es etwas für uns produziert, beziehungsweise, dass es auch einen Mehrwert schafft, vielleicht auch in Zukunft. Das Nächste. Genau, jetzt anfangen. Starte mit der Veränderung jetzt. Warum? Weil wenn wir das Gedankengut von, ich lebe erstmal 10 Jahre aus, die nächsten 10 Jahre werde ich erstmal ausgeben und dann fange ich an zu sparen, bedeutet nicht, dass du die ersten 10 Jahre verplemperst, sondern die letzten 10 Jahre, die das höchste exponentielle Wachstum hervorbringen. Das bedeutet nach der Rechnung, und ich habe es euch letztes Mal gesagt, die Rechnung, das ist natürlich etwas komplexer wie das, was ich dargestellt habe, aber einfach nur um Gedankengut uns in Gedankenguten, beziehungsweise bildliches Gedankengut uns zu schaffen, zu sehen, wie das funktioniert, ist, dass wenn wir in Wohnungen investieren, in Einzimmerwohnungen und jetzt anfangen und anstatt jetzt anzufangen, vielleicht in 10 Jahren anzufangen, bedeutet das, dass wir im Monat 2.800 Euro verplempern. Auf der Grundlage. Das heißt, wir können uns eigentlich gar nicht leisten, jetzt zu sagen, ah, ich lebe jetzt erstmal. Ich werde einfach nur das, was ich verdiene, werde ich einfach immer nur ausgeben. Okay, die nächsten 10 Jahre. Kennt ihr das? Das ist so das Gedankengut von jungen 20ern. Das muss ich sagen, weil ich bin ja jetzt nicht mehr junger 20er. Jetzt verdiene ich erstmal Geld, jetzt kaufe ich mal erstmal richtig ein für die nächsten Jahre und so weiter. Aber die Sache ist die, dass das, was du jetzt ausgibst, nicht das ist, was du ausgibst, sondern eigentlich das, was du später verlierst. Das nächste. Okay, das ist am Ende, sehr gut. Warte, haben wir gleich? Okay, Katharina, das ist jetzt. Uff. Jetzt weiß ich mal, wie das war bei den Lehrern. Okay, nicht nach dem Gefühl streben. Das Gefühl, was man denkt, dass Reichtum einem gibt. Okay, dieses Gefühl, was man denkt, dass wenn ich mal Geld habe, was es mir eigentlich gibt. Weil die Sache ist die, dass dieses Gefühl ist nicht biblisch. Dieses Gefühl ist sogar nicht, das ist auch nicht erstrebenswert, weil dieses Gefühl kann uns Geld gar nicht geben. Okay, weil sonst wäre es nicht so, dass wir einen sehr hohen Anteil, wesentlich höheren Anteil bei den Reichen an Selbstmorden haben, wie bei den weniger Reichen. Was interessant ist, viele denken, dass der Selbstmordanteil zum Beispiel bei den Armen eigentlich wesentlich höher sein muss wie bei den Reichen, weil sie sind ja reich, weil das ist ja das, nach was eigentlich Arme streben. Aber der Selbstmordanteil laut Statistiken in der Soziologie ist bei den Reichen wesentlich höher wie bei den Armen. Warum? Weil Geld kann dir kein Gefühl geben, Geld kann dir gewisse Sicherheiten geben, aber nicht das Gefühl, nach dem man eigentlich strebt. Das nächste, das ist das, was ich liebe. Erweiter dein Bedarf. Okay, wir müssen unseren Bedarf erweitern. Das bedeutet, wir müssen denken, okay Gott, wo kann ich meinen Bedarf erweitern, dass du mich segnest? Weil die Bibel sagt, dass er unseren Bedarf wie nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit versorgt. Das bedeutet, unser Bedarf muss erweitert werden. Und der Bedarf ist nicht ein 4. Ferrari, ein 6. Haus in Nizza, und was weiß ich, in Saint-Tropez nochmal die 4. Yacht oder sowas. So, weil das ist nicht der Bedarf, den Gott deckt, sondern Gott deckt den Bedarf nach dem, wie freigebig wir geben. Und wenn wir sagen, Herr, wir bauen hier etwas auf für dein Reich, wir bauen hier etwas auf für deine Gesellschaft, wir wollen hier den Himmel auf der Erde schaffen. In den Gebieten, wo wir, das ist ein Bedarf, den Gott nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit bedeckt. Warum? Weil er sagt, so sieht es in meinem Himmel aus, so ist es auf der Erde. Das ist das Gedankengut, wie mein Sohn Christus gelebt hat hier auf der Erde. Das ist ein Gedankengut, das ich segne. Nicht jedes Gedankengut kann Gott segnen, weil es uns zerstören würde. Das ist unheimlich wichtig. Und das Letzte, hier, was war's? Okay, der situationsgebundene Mangel darf nicht zu einem generationsgebundenen Mangel werden. Was bedeutet das? Dass du möglicherweise dein Geld investierst, vielleicht ist in deinem Leben etwas passiert, wo du einfach mega Verlust mitbekommen hast und so weiter, aber dieser Mangel, der situationsgebunden ist, darf nicht zu einem generationsgebundenen Mangel werden. Das bedeutet, es muss irgendwann mal ein Stopp da sein, wo wir sagen, dass das, was ich jetzt gerade erlebe, ist nicht das, was... Was ist? Oh, guck mal. Ah, auch schön, ne? Okay. Ne, mach's aus. Dieser situationsgebundene Mangel darf nicht zu einem generationsgebundenen Mangel werden, weil es ist brutal schwierig, aus einer Ebene in die nächste hochzukommen. In der Soziologie ist es so, dass wenn du Statistiken dir anschaust, was die Arbeitswelt betrifft, zum Beispiel. Die Arbeitswelt. Nehmen wir Berufe, wo wir sagen würden, die sind eher im oberen Bereich, wie Anwälte, Ärzte, Ingenieure und so weiter. Okay? Die nächste Generation, die nachkommt, genau weiß ich die Statistik jetzt nicht mehr, 60% der Anwälte, Ingenieure, der Ärzte kommen aus der Gesellschaft, aus der Schicht von Anwälten, Ärzten und Ingenieuren. Das bedeutet, Gleiches bringt Gleiches hervor. Okay? Und aus der Mittelschicht schaffen es gerade mal 30%, aus der Unterschicht gerade mal 6%. So, wenn mein Vater, meine Mutter Arbeiter waren am Fließband, ist die Möglichkeit, dass ich auch Arbeiter werde am Fließband 73%. 73%, warum? Weil das Gedankengut, egal ob es dieser generationsgebundene Mangel oder generationsgebundener Überfluss, wird übertragen auf die Kinder. Das heißt, jemand, der beim Daimler arbeitet, wird dir sagen, hey, spar, 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 ja, kein Risiko eingehen. Jemand, der aber mit Aktien Milliarden gemacht hat, wird sagen, du musst investieren, investieren und Risiko eingeht, wenn du Erfolg haben möchtest. Und das sind unterschiedliche Gedankengute, die wir sozusagen an auf die nächste Generation vermitteln. Deswegen ist wichtig, dass der situationsgebundene Mangel nicht zu einem generationsgebundenen Mangel wird. Aber der situationsgebundene Reichtum soll zu einem generationsgebundenen Reichtum werden. Okay? Und nicht wie bei Lotto Karl, heißt der Lotto Karl? wo sein situationsgebundener Reichtum eigentlich zum Absturz geführt hat, anstatt zu einem generationsgebundenen Reichtum zu werden. Okay? So, das heute, zehn Minuten haben wir dafür verbraucht. Okay, aber gut, ha? Halleluja, sehr gut. So, über was ich heute reden möchte, ist, dass Reichtum eine Bestimmung und eine Verpflichtung hat. Okay, Reichtum hat eine Bestimmung und eine Verpflichtung, das wir verstehen müssen. Es ist so wichtig, da diese Balance reinzukriegen, okay, weil du hörst, entweder hörst du ganz viel davon, dass wir alles immer weggeben müssen, heutzutage in unseren Kreisen eher weniger, aber das ist das, was wir in den letzten Generationen bzw. Jahrhunderten gehört haben, ist einfach, dass es erstrebenswert ist, alles immer wegzugeben. Erstrebenswert ist, vielleicht sogar in Armut zu leben, kein biblischer Zustand ist. Und dann haben wir aber das Extrem in den letzten 20, 30 Jahren, das wir erleben, vor allem in unseren Kreisen ist, wo es erstrebenswert ist, reich zu werden. Okay, reich zu werden. Erstrebenswert ist, einfach viel Geld zu machen. Erstrebenswert, aber nicht um Waisenhäuser zu bauen, nicht um Mission zu unterstützen, nicht um irgendwie Geschwister zu unterstützen, sondern für sich selber. Für sich selber, weil Gott ist ja reich. Weil du kannst es immer so sehen, weißt? Oben sind goldene Straßen, also sagst du, hey, Gott hat so viel, er will mich einfach nur segnen. Aber Gott will dich nicht in deinem Gedankengut segnen, dass es für dich ist, sondern er will das Gedankengut segnen, dass wir freigebig werden. Dass wir freigebig sind. Das ist das, was er eigentlich segnen möchte. Das ist ein Gedankengut, wo er ist. Ich weiß nicht, habt ihr davon vielleicht mitbekommen, das glaube vorletztes Jahr, vor 2-3 Jahren, gab es so eine Reality-Show. Reality-Show, wo man sozusagen Leute, denen ihren Tagesablauf filmt und es wird dann ausgestrahlt, okay? Und es ist interessant, dass es Leute gibt, die sowas anschauen. Und Richard Hurd, ihr wisst ja, was er sagt. Er sagt, er versteht nicht, wie Leute das anschauen. Er hat gesagt, lieber schaue ich Farbe zu, wie sie trocknet, als dass ich sowas anschaue. Okay? Also, so, genau. Aber ich habe mir das Ding mal angeschaut, okay? Um was ging es da? Es ging da um Pastoren aus L.A. Pastoren aus L.A., die sozusagen ihr Leben dargestellt haben, wie Gott sie gesegnet hat. Eine Katastrophe, junger Fisch, das ist einfach nur Blasphemie. Das ist einfach nur für das Königreich ein totales Anti-Zeugnis, Mann. Und das sind Leute oft, die einfach aus Armut herausgekommen sind und einfach dieses Gleichgewicht nicht hinbekommen haben. Das sind Pastoren, die Rolls-Royce fahren, die Ferraris fahren, die Villen haben und all diese Sachen. Und dann, wenn sie vor der Gemeinde stehen und dann haben sie eine Quelle in Afrika gegraben und dann stehen alle auf und beklatschen das und finden das total toll, weißt du, in einer Gemeinde von 15.000 Leuten. Willst du mich veräppeln? Genau, und dann wird halt erzählt, für so einen Brunnen hat man $25.000 gezahlt und so weiter. Hallo? Hey, in Afrika oder in Indien, wir graben für 3.500 € einen Brunnen. Okay, irgendwas stimmt da nicht. So. Und das ist so, das, und dann sagen sie, ja, wenn JC, wenn, gibt es den überhaupt noch? Wenn Tupac, den gibt es nicht mehr, gell? Was gibt es noch? Beyoncé und Rihanna und wen gibt's noch? 50 Cent und $2 und 32 Cent, was weiß ich, wie sie alle heißen. Wenn die in Ferrari fahren können, dann können wir das auch als Gesegnete des Herrn. Nur, das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Wir sind nicht berufen, sowas zu machen. Wir sind nicht berufen, so ein ausschweifendes Leben zu führen. Und deswegen ist einfach dieses Gleichgewicht wichtig, dass wir einfach die letzten 2 oder 3 Wochen habe ich darüber gesprochen und die Ise auch, einfach, dass Gott wirklich reich machen möchte. Gott möchte Reichtum schaffen. Aber der Reichtum hat eine Bestimmung. Der Reichtum hat eine Bestimmung. Weil das Ding ist, wenn wir Reichtum schaffen und der Reichtum einzig für uns ist und wir versuchen, dieses eine Gefühl, dieses Gefühl, wo wir denken, dass es strebenswert ist, zu erfüllen in uns drin, beziehungsweise diese Leere auszufüllen und uns mit irgendwelchen Konsumgütern vollzustopfen, dann hat es seine Bestimmung verloren, beziehungsweise die Bibel ist brutal krass, vor allem das Neue Testament, was die Bibel über solche Menschen sagt. Über Reiche. Und das ist das, in den letzten Jahrhunderten sehen wir das, vor allem in der nachapostolischen Zeit, sehen wir, dass die Kirchenlehrer schwer gehabt haben, dieses Gleichgewicht hervorzukommen. Ist es jetzt erstrebenswert, reich zu sein oder ist es nicht? Und sie haben so dieses Problem gehabt, okay, die Bibel ist brutal krass, was sie über Reiche sagt. Die Bibel ist brutal krass, was sie über reiche Menschen sagt. So, und jetzt haben wir aber auch, das ist eine Definitionsweise. Was ist reich und was ist nicht reich? Was ist nicht reich? Das ist das Nächste, was gar nicht so einfach ist. Aber schaut mal im 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Davor ist was Paulus zu Timotheus spricht über Reichtum, ist ziemlich krass gegen Reichtum. Aber schaut mal. Im 1. Timotheus 6, 17 bis 19 spricht er, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Er sagt nicht hier, den Reichen, sie sollen alles aufgeben. Schaut mal, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass die Summe des Wortes Gottes Wahrheit ist. Okay? Schaut mal, wenn es erstrebenswert ist, komplett, beziehungsweise das Gesetz Jesu Christi, komplett alles immer wegzugeben, dann können wir ein anderes Gesetz von Jesus Christus nicht erfüllen. Und zwar das ist es zum Beispiel, dass wir Armen zu essen geben. Dass wir denjenigen, die kein Haus haben, denen ein Dach über dem Kopf geben. Dass denjenigen, die einen Mangel leiden, dass wir ihnen etwas zu essen, zu trinken und beziehungsweise für ihren Lebensunterhalt geben. Dann funktioniert das nicht. Aber das ist ein Gesetz Jesu Christi. Jesus hat gesagt, dass wir das erfüllen müssen. Das ist nicht irgendwie, wir können oder wir können uns mal überlegen, was wir uns mit unserem Geld machen, sondern er hat gesagt, wir müssen das machen. Wir müssen, es gibt keine andere Option, wir müssen Armen helfen. Wir müssen, das ist ein Gesetz von Jesus Christus. Aber Gesetz ist es nicht, dass wir alles immer weggeben. Weil wenn wir alles weggeben, immer alles weggeben, dann können wir gerade mal für uns glauben, dass wir versorgt werden. Aber hey, für alle anderen wird es schwierig. Aber das sollen wir eigentlich tun. Aber schaut mal, den Reichen in den gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Auf was sollen wir nicht Hoffnung setzen? So, und wir können da tiefer und tiefer und tiefer reingehen. Hoffnung setzen bedeutet, dass du deine Zeit damit verwendest, dein Gedankengut dafür verwendest. Was bedeutet, hey, ich sehe es an mir, wenn ich einen neuen Laptop bekomme, wenn ich ein neues Handy bekomme oder so, neue Schuhe bekomme oder Schuhe gerne haben möchte, neue Klamotten gerne haben möchte, merke ich, wie auf einmal sich meine Zeit, meine Gedanken damit befassen. Wesentlich mehr als normal. Und das ist es, wo wir dann ein Problem bekommen. Wenn das Erstrebenswerte ist, wenn das ist, nachdem wir aus sind, ständig uns damit zu befassen. Zum Beispiel habe ich jetzt eine Bestellung aufgegeben und die kommt erst am Montag. Eine neue Lederjacke bestellt, okay? Habe sie super günstig bekommen. Und die kommt erst am Montag. Ich habe gehofft, dass sie am Samstag kommt. Und das sind so Tage, wo ich mich dann runterfahren muss. Okay, nicht so, boah, ich kann es kaum erwarten, vorm Spiegel zu sehen und gucken, wie sie mir steht, okay? Also die wollte ich ja schon immer haben, ihr wisst ja. Die wollte ich schon immer haben, okay? Eine Lederjacke, Wildleder in Braun, okay? So, und im Biker-Stil. Das wollte ich schon immer haben, okay? So, aber ich muss dann aufpassen, dass meine Gedanken sich nicht damit befassen. Oder wenn du auf der Suche bist nach einem Auto, wenn du auf der Suche bist nach einem Motorrad, wenn du auf der Suche, egal was, du musst aufpassen, wo die Gedanken hingehen. Sondern die Bestimmung deines Reichtums ist, du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung. Gott gibt dir den Reichtum nicht in deine Hände, um dich zu zerstören. Und wenn wir aber uns die ganze Zeit darüber nachdenken, über unseren Reichtum und was wir uns noch besorgen wollen und welche Felgen und welches Auto und welches Motorrad und welches Haus. Das Ding ist, in dem Augenblick sind wir in irgendetwas hineingetreten, wo wir aus unserer Bestimmung raus sind. Das nächste, Reichtum nicht auf Reichtumshoffnung zu setzen, sondern auf Gott. Aber pass mal auf, was er hier sagt. Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Das bedeutet, Gott will, dass wir es genießen. Gott will, dass wir es genießen, aber Gott will nicht, dass wir abhängig davon sind. Gott will, dass wir es genießen. Alles, was er uns gibt in unsere Hände, er will, dass wir es genießen. Aber er will nicht, dass unser Genuss zu unserem Gott wird. Dass alles, was, wisst ihr, dass der Genuss das ist, für was wir eigentlich leben. Wenn der Genuss das wird, für was wir eigentlich leben, dann ist das ein Problem. Okay? Und jetzt passt mal auf. Auch der Arme kann so leben. Pass auf, wenn du alles abgibst, weil du denkst, das ist von Gott, dass du alles abgibst und in deinem Herzen hochmütig wirst, dass du alles aufgegeben hast. Glaub mir, oben sieht es nicht besser aus. Wenn du alles abgibst, aber mit dir dann so zufrieden bist, dass du alles abgegeben hast und hochmütig wirst, dass andere es nicht abgeben, aber du gibst es ab. Glaub mir, der Lohn da oben ist dahin. Weil nur weil du arm bist oder weil du reich bist, bringt dich nicht nach oben. Das ist das, wie es aussieht, ist nicht das, was uns oben etwas schafft. Oder hier auf der Erde ist sowieso noch immer das hier. Ein Armer kann genauso ein Problem haben wie ein Reicher. Oder ein Armer, der sein Reichtum aufgegeben hat, der hat möglicherweise, wisst ihr so, der kann Vorwürfe haben für seine Geschwister, die das nicht das Gleiche machen. Und in dem Augenblick hat er seinen Lohn verloren. Und das ist auch nicht erstrebenswert. Und biblischer Reichtum ist nicht eine Definition dessen, was wir auf der Bank haben. Das ist etwas, was wichtig ist. Das biblische Definition von Reichtum ist nicht das, die Definition dessen, was wir auf der Bank haben, sondern was wir damit machen, was auf der Bank ist. Das ist die Definition von Reichtum. Was machen wir mit dem, was wir auf der Bank haben? Und das ist jetzt sozusagen metaphorisch gesprochen. Das Geld, das wir haben, den Reichtum, den wir haben, den Überfluss, den wir haben, was machen wir damit? Und da, in dem Augenblick, diese Entscheidung definiert Reichtum oder Nichtreichtum in unserem Leben. Reichtum, der definiert wird davon, dass wir immer mehr für uns haben, ist nicht Reichtum, sondern Armut da oben. Aber Reichtum immer mehr, dass wir freigebig sind, ist Reichtum da oben. Und Reichtum ist nicht eine Definition, wie viel wir auf der Bank haben, sondern was wir damit tun. 2. Korinther 2,11. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit. die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Für was macht uns Gott reich? Zu aller Freigebigkeit. Das ist, wieso Gott uns reich macht. Gott macht uns nicht reich, damit wir überhäuft werden mit Luxusgütern. Und wiederum, ich spreche hier nicht gegen Luxusgüter und so weiter, sondern es geht darum, strebst du nach Genuss oder streben wir nach seinem Königreich? So, und Gott macht uns aber reich zu aller Freigebigkeit. So, wenn wir ein Problem mit Finanzen haben in unserem Herzen und reich werden, dann ist die Frage, wer macht uns reich? Weil der Teufel hat überhaupt kein Problem, uns reich zu machen. Wieso sollte er auch? Wenn Reichtum uns in die Hölle bringt, ist doch okay. Er wollte Jesus alle Königreiche der Welt geben. Alle Reichtümer der Welt wollte er Jesus geben. Ich meine, der Teufel hat kein Problem damit, dass wir reich werden, wenn wir gebunden dadurch sind. Der Teufel hat ein Problem damit, wenn wir reich werden, aber weil Gott uns reich macht, weil unser Herz voller Freigebigkeit ist. Das ist das, wo der Teufel dann Probleme bekommt, weil dann verändern wir die Welt. Aber wenn unser Herz gar nicht freigebig ist, sondern unser Herz eigentlich komplett egoistisch ist, okay? Und der Teufel, hey, der wird uns mit Kusshand, wird er uns mit Reichtümern überschütten. Mit Kusshand wird er dir eine Gehaltserhöhung geben. Mit Kusshand wird er dir all das geben, wird er dir Erfolg geben. Warum? Weil es bindet dich einfach immer mehr dem Götzen des Genusses. Wieso sollte er das dann nicht machen? Schau mal, ich habe diese Woche habe ich mit einer Person gesprochen. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Wolfgang Simson heißt er. Nur kurz eine Konversation geführt, gerade über sowas. Und schaut mal, was er sagt. Ich sage nicht, ich stimme mit dem überein, weil ich denke, es geht um die Definition. Aber er sagt, und er will ein Buch darüber schreiben: Der Überfluss ist nun Gottes Wille. Also er sagt, der Überfluss in unserem Leben ist Gottes Wille, nicht jedoch das Reichsein. Reich ist jemand, der seinen Überfluss nicht teilt. Das ist seine Definition. Ich sag nicht, ich stimme dem überein, aber das Prinzip, beziehungsweise wenn wir darüber reden, würde ich sagen, stimmen wir überein. Das ist, Gott will, dass wir Überfluss haben. Aber er sagt, dass jemand, der reich ist, weil die Bibel vor allem im Neuen Testament viel gegen Reichtum spricht, sagt er, reich ist jemand, der seinen Überfluss nicht teilt. Und deswegen ist es verachtenswert. So, er hat gesagt, wenn ich das erwähne, muss ich ihm 10% des Opfers geben. Wir haben kein Opfer eingesammelt. Noch nicht. Aber sein Gedankengut ist auch komplett, okay, hey, wir müssen verstehen, unser Reichtum hat eine Bestimmung. Unsere Bestimmung. Und wir müssen dem Reichtum eine Bestimmung geben. Was bedeutet Gott? Okay, wir wollen unseren Bedarf erweitern. Was heißt es? Wir wollen etwas schaffen, wo wir freigebig sind. Wir wollen etwas schaffen, wo wir freigebig sind, dass wenn du mich segnest, das wirklich dann in diese Kanäle geht, wohin es gehen soll. Und somit müssen wir bereits vorher einen Plan schaffen. Vorher unser Herz ausrichten. Vorher bereits gewisse Prinzipien aufbauen. Bereits vorher schauen, was ist die Vision unseres Herzens, wo wir eigentlich etwas schaffen wollen. So, das heißt, wir müssen uns vorher bereits überlegen, weil wenn wir uns davor nichts überlegen und denken, naja, wenn Gott uns segnet, dann werden wir uns nicht überlegen. Wir müssen uns vorher überlegen, was ist es, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass wenn er mich segnet, dass es wirklich in die Kanäle geht. Weil wenn ich es mir vorher nicht überlege und er mich segnet, dann werde ich meinem Genuss stillen und nicht seinen Prinzipien. Das ist meistens so. Dass wenn wir die Kanäle nicht haben, werden wir definitiv das nicht dafür benutzen, wozu es eigentlich da ist. Okay? Und wiederum, ich glaube, dass Reichtum wirklich eine Verpflichtung seinem Nächsten gegenüber ist. Das ist das, was ich glaube. Reichtum ist eine Verpflichtung deinem Nächsten gegenüber. Wenn es Reichtum eine Verpflichtung für unseren Genuss gegenüber ist, dann bedeutet es, dass wir gefangen sind und dass unser Lohn da oben weg ist. Schau mal. Eine Aussage, die ich glaube, einer der Kirchenväter hat diese Aussage. Der Reiche wird durch den Reichtum versucht, ob seine Hand den Armen sich öffnet. Der Arme wird durch die Armut versucht, ob er Leiden hinnehme ohne Murren. Das heißt, diese Aussage, was sie wiederum sagt, ist, nicht der Reichtum oder die Armut macht dich sozusagen gottesfürchtig, nicht der Reichtum oder die Armut macht dich irgendwie vor Gott gut oder schlecht, sondern es ist die Art und Weise, wie du damit umgehst. Dass wenn du reich bist, aber geizig und gierig und nur auf deinen Genuss aus bist, dann hat dich dein Reichtum gefasst. Aber wenn du arm bist und darüber ständig musst, dass andere haben, aber dich nicht, aber dich übersehen, hast du es auch dahin. Es geht immer um das hier. Das hier. Okay? Bei manchen größer, bei manchen kleiner. Naja, anyways. Jakobus 5, 1 bis 6. So ein bisschen, ich habe gedacht, ich werde heute richtig schnell sein. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch, euer Fleisch fressend wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet, ihr habt den Gerechten Ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Schuh. Die Bibel ist brutal krass, wie sie gegen Reiche abgeht. Okay? Aber es sind nicht Reiche nur, weil sie Reichtum haben, weil ob wir Reichtum haben oder nicht, macht uns nicht vor Gott besser oder schlechter, sondern die Art und Weise, wie es angewandt wird. Und hier siehst du etwas, das sind Reiche, die sie immer reicher geworden sind, aber die Bestimmung von Reichtum komplett außer Acht lassen. Was bedeutet, alles ist für mich sogar auf Kosten meiner Arbeiter, auf Kosten meiner Schnitter, auf Kosten, wisst ihr, ich will einen Diamant, der ist so groß und wisst ihr, der ist so schön. Und alle, wenn du einen Diamant hast und alle kommen und sagen, oh, ist der toll, bist du verlobt und was weiß ich und umso größer, umso besser, okay? Halleluja. Aber diese Leute verstehen nicht, dass wie viele Leute gestorben sind, um diesen Diamanten herauszuholen. Sondern eigenen Genuss zu stillen auf dieser Grundlage. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo es sehr schwierig ist, alles immer zu unterdrücken. Okay? Alles beziehungsweise alles immer aufzugeben, weil dann wird es schwierig, bei H&M einzukaufen, bei all diese Sachen. An all diesen Nationen. Andererseits muss man aber schauen, wenn H&M dort nicht produziert, werden die noch weniger haben. Also ist das Ziel, ich glaube nicht, dass das Ziel ist, bei H&M aufhören zu einzukaufen, sondern irgendwie das hinzuführen, dass H&M bessere Arbeitsverhältnisse schafft. Okay? Weil das Ding ist, wenn wir H&M nicht mehr unterstützen oder in dem Sinne oder beziehungsweise all diese, dann werden die, die in Indien sind, keinen Job haben und noch weniger haben als das, was sie haben. Und das ist auch ein Problem. Weißt du, weil das ist so verstrickt zum Teil, dass wir nicht sagen können, naja, da kaufen wir nicht mehr bei H&M, weil guck mal, wie die Leute dort unterdrücken. Die Leute sind zum Teil froh oder meistens froh, dass sie überhaupt etwas haben, auch wenn sie sagen, die Arbeitsverhältnisse sind eine Katastrophe. Weil die arbeiten ja dort, weil sie sonst woanders nicht arbeiten könnten, um ihre Familien zu versorgen auf eine Art und Weise. So, das heißt, das Ziel kann nicht sein, dort nicht mehr einzukaufen, sondern das Ziel muss sein, irgendetwas aufzubauen, beziehungsweise irgendwie etwas hervorzubringen, das die Arbeitsverhältnisse verbessert. Und wisst ihr, was das meistens bedeutet ist? Dass unser T-Shirt nicht mehr 10, sondern 35 Euro kostet. So, und jetzt geht es wieder an unser Herz. So, es startet wieder hier. Es startet wieder hier. Weil wir sagen, oh, guck mal, wie krass das ist. Und wir kaufen dort nicht mehr ein. Und dann gehen wir, was weiß ich, wohin und sagen, boah, 35 für ein T-Shirt ist aber schon brutal. Und das sind halt so Sachen, das sind so Dilemmas, die wir verstehen müssen. Ich sage nicht, jeder von uns ist berufen, das zu verändern. Okay? Nicht jeder hat den gleichen Anteil, den er da verwenden muss, um dort etwas zu verändern. Aber das Gedankengut müssen wir verändern. Unser Gedankengut müssen wir verändern. Und das Gedankengut muss sein, dass wir einen Sinn Christi bekommen. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die euch in Christus Jesus war. Philipper 2, 4 bis 5. Das heißt, die Gesinnung Jesu Christi ist nicht auf uns, auf meins zu schauen, sondern meine Gesinnung Jesu Christi ist auf deins zu schauen. Wie geht's dir eigentlich? Okay? Ich weiß, ich frage nicht so oft, hey, wie geht's dir? Weil wenn mir Leute wirklich sagen, wie es denen geht, das will ich nicht unbedingt. Ich sage alles klar und dann denke ich, okay, hey, die Leute fassen das auch auf. Wisst ihr, es ist unheimlich wichtig, wie man Sachen formuliert. Unheimlich wichtig, wie man Sachen formuliert. Habt ihr schon mal von dem Witz gehört? Waren Pastor und ein Priester und die hatten so ihre Gemeindegebäude hatten sie gegenüber. Und beide standen an der Straße mit dem Schild. Der eine mit seinem Straßenschild sagt, steht um, kehre um, bevor es zu spät ist, steht auf dem einen Straßenschild, okay? Kehre um, bevor es zu spät ist. Und der andere auf seinem Schild, das Ende ist nahe. Okay, und beide standen so mit ihren Straßenschildern da, weißt du? Okay? Und dann kam einer mit seinem Auto und sieht die zwei und lacht die total aus, weißt du, und macht so zu denen, weißt du? Dann, kurze Zeit später, 30, 40 Sekunden, auf einmal hörst du Reifen quietschen und BAM! Und der Priester und der Pastor gucken sich an und sagen, vielleicht sollten wir das anders formulieren. Vielleicht sollten wir ein Straßenschild aufstellen, wo steht, Vorsicht, Ende der Fahrbahn. Und da seht ihr, wie wichtig manchmal die Formulierung ist. Okay, das ist, und gerade was das hier betrifft, die Formulierung ist brutal wichtig, was Reichtum betrifft, die Formulierung ist brutal wichtig, was Armut und Reichtum betrifft, weil wir, weißt du, meisten lesen so hier den Bibelvers über Armut und hier den Bibelvers über Reichtum und dann hast du hier diese, die total für Reichtum sind und hier diese, die total für Armut sind und, aber das ist etwas, wo die Balance fehlt, weil ohne, wenn du alles aufgibst, kannst du das Gesetz Jesu Christi nicht erfüllen, aber wenn du komplett für Reichtum bist und deinen Genuss nur stillst, dann verlierst du deinen Lohn im Himmel. So, und das kann es ja auch nicht sein. So, das heißt, es muss eine Balance geben. Und es gibt eins meiner Lieblingsbücher über das, ist von Clemens von Alexandrien. Und zwar, das ist ein Kirchenlehrer aus dem 2. Jahrhundert. Und er hat ein Buch geschrieben, Gerhard gefragt, wie man es im Lateinischen ausspricht, ist Quis Dives Salvetur. Okay, und das ist ein Büchlein von 42 Kurzkapiteln, das er geschrieben hat im 2. Jahrhundert, welcher Reiche wird gerettet werden? Okay, und er hat ein Büchlein darüber geschrieben, weil er sagt, es kann nicht sein, dass wir total gegen Reichtum sind, aber es kann auch nicht sein, dass wir total für Reichtum sind. So, und er hat da etwas geschrieben. Ich sage nicht, ich stimme komplett mit allem überein, aber er hat eine Grundlage dafür geschaffen, wo ich sagen würde, boah, das ist etwas, wo ich sage, hey, das ist ein Hammerstart, was die Balance zwischen Reichtum und Armut betrifft. Und er auf der Grundlage von Markus 10, den reichen Jüngling, okay, der reiche Jüngling, der sozusagen, wo Jesus gesagt hat, wo er Jesus gefragt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden, beziehungsweise um ins Königreich zu kommen. Und Jesus hat zu ihm alles gesagt, die Gesetze musst du erfüllen. Und er hat gesagt, hey, ich habe alles getan. Und dann hat Jesus gesagt, und jetzt musst du noch alles aufgeben, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann ist er betrübt nach Hause gegangen. So, das ist nicht ein Gesetz, wo Jesus sagt, du sollst alles aufgeben. Das ist ein Gesetz, wo Jesus aufgezeigt hat, pass mal auf, du kannst alles tun, was im Gesetz steht, im Königreich, aber wenn dein Herz an was anderem hängt, als an Christus allein, wirst du trotzdem oben nicht ankommen. Wir können alles tun. Ansonsten bräuchten wir ja Jesus gar nicht. Weil sogar die Bibel nennt einige Leute Gerechte nach... Paulus über sich selber sagt, er war gerecht nach dem Gesetz. Das heißt, er hat alles erfüllt, was im Gesetz steht und trotzdem hat er Christus gebraucht. Oder dann steht sogar über Zacharias, ein Gerechter vor dem Herrn. Über Hannah, eine Gerechte, ob ohne Christus. Das heißt, die haben alles erfüllt, was im Gesetz steht. Und trotzdem, ohne Christus, gibt es diese Errettung nicht. Und das ist das, was Jesus ihm aufgezeigt hat. Und dann später sagt Jesus, wisst ihr was, wenn ihr Äcker verlässt, Mutter, Väter, Kinder, was weiß ich alles verlässt und Häuser, dann werdet ihr jetzt zu dieser Zeit hundertfach ernten. Das heißt, Jesus sagt nicht, gib alles auf und lebe in Armut, sondern Jesus sagt, wenn du alles aufgibst, weil du da für Arme hast du deinen Bedarf so erweitert, dass ich sehe, dass ich dich hundertfach segnen werde. Das, was du weggegeben hast, ich muss hundertfach segnen, weil ich sehe, dass dein Herz immer mehr geben möchte. Und das ist das, was er aufgezeigt hat. Und schaut mal, Clemens, was er gesagt hat. Auf ihren Gebrauch kommt es an, also bei der Bestimmung des Wertes an, der wiederum an der Einstellung der Tugend des Gebrauchten hängt. Okay? Was bedeutet, es hängt nicht davon ab, wie viel ich habe oder wie wenig ich habe, sondern mit dem, was ich habe, was ich damit tue. Davon hängt es ab. Er sagt, der rechte, der Tugend entsprechende Gebrauch aber ist der, der dem Willen Christi entspricht, das heißt dem Nächsten durch Wohltun und Freigebigkeit dient. Ist nicht interessant, dass die meisten Gleichnisse von Jesus über Geld handeln? Schon krass, gell? Und meistens ist es so, wenn es in Gemeinden geht ums Geld. Okay, die wollen Geld von dir. Die wollen das von dir. Und immer ist es ums Geld, klar. Weil das sind die zwei Götter, die du dienst. Also das sind die zwei Größen. Entweder ist Geld oder es ist Gott. Okay? Mammon oder Gott. Beiden können wir nicht dienen. Aber was auch interessant ist, dass Geld ein brutaler Gradmesser ist, wo unser Herz steht. Es gibt nichts Natürliches auf der Welt, nichts Natürliches, was ein besserer Gradmesser ist wie Geld. Es ist wirklich so. Es gibt keinen besseren Gradmesser, um dir aufzuzeigen, wo dein Herz eigentlich steht. Weil da, wo dein Geld hingeht, das ist da, wo dein Herz ist. Das heißt, wenn ich 2.000 heute verdiene und auf einmal habe ich eine Gehaltserhöhung von 4.000, was doppelt so viel ist, okay? Aber mein Geben für Arme nur um 1,4% erhöht habe, obwohl ich eine 100%igen Gehaltserhöhung bekommen habe, das ist natürlich alles sehr oberflächlich jetzt immer gesagt, heißt es, okay, möglicherweise haben wir ein Herzensproblem. Okay? Und dann kannst du wiederum von diesen 4.000 Euro kannst du 2.000 weggeben und dein Herz kann so aufgepumpt sein voller Stolz, dass dieser Lohn auch wieder weg ist. So, und das ist einfach immer wieder so dieses Gleichgewicht. Jesus erwartet von uns, dass wir was schaffen. Jesus erwartet von uns, dass unser Geld mehr wird. Erwartet. Wenn wir es nicht machen und sagen, okay, hey, wir leben gerade von Hartz IV, das ist halt gerade die Zeit und so weiter. Nein. Jesus erwartet von uns. Weil das sehen wir an den Gleichnissen. Wo, hey, Jesus ist brutal krass mit denen, die etwas bekommen, aber nicht mehr daraus machen. Irgendwie voll krass, Jesus, weißt du, der liebe Jesus mit seinen langen Haaren und so. Also, die kennt ja die meisten Bilder aus den Kirchen, wie Jesus aussieht. Gerade direkt frisch aus der Maniküre und Pediküre hervorgekommen. Weißt, die Haare riechen noch nach Lilie und was weiß ich was. Jesus war nicht so. Glaubt mir, Jesus hat immer Hände gewaschen, als er gegessen hat. Beziehungsweise seine Jünger, okay. Ein Pharisäer kam und gesagt, hey, wieso waschen deine Jünger keine Hände und so weiter. Also, naja, anyways. Also, hey, wascht bitte eure Hände, okay. Bitte. Naja, anyways. Aber was krass ist, dass wie intensiv eigentlich Mammon ist. Und Mammon ist nicht nur Geld, Mammon ist das ganze System, okay. Und die Bibel sagt sogar, wir sollen uns mit dem ungerechten Mammon Freunde machen. Okay? Wir sollen sogar Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Das bedeutet, benutzt das System, in dem du lebst, um Geld zu machen. Benutzt das System, in dem du lebst, um Geld zu machen. Ob es Geld für dich ist, ob es Geld für... Weiß ich, aber benutzt das System. Benutzt es. Was dir sozusagen angeboten, benutzt es. Mach dir Freunde mit dem ungerechten Mammon. Um was? Und dann steht, das ist das Brutale. Dass, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Schaut mal, das natürliche Geld, das hat so viel Power, dass, wenn du es richtig anwendest, dir ewige Zelte vorbereitet werden oben. Es hat so viel Power, dass Jesus zu sagt, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dass das Geld, wenn es richtig angewandt wird, auf einmal klack, klack, oben schlattert und die Engel bauen dein Reich da oben. Das ist so krass, das ist das einzige Materialistische, was du in der Bibel siehst, was ich bis jetzt erkannt habe in der Bibel, Materialistische, dass wenn es richtig angewandt wird, hat es so viel Power, dass es ewige Zelte oben für uns vorbereitet. Das ist eigentlich verrückt. Deswegen ist der Feind so stark darauf aus, es uns so, dass uns so schmackhaft zu machen, dass Geld für dich etwas schaffen kann. Das, warum? Weil Geld, wenn wir zu dem Gedankengut kommen, Geld schafft für mich etwas, für mein Reichtum etwas, verlieren wir an der Power, um uns oben ein ewiges Zelt vorzubereiten. Ist es nicht krass, dass Geld das ist, was Gott, weißt du, Geld, das ist aus Holz gemacht. Weißt du, das ist ja nicht mal aus Gold gemacht. Früher mal. Aber heute, weißt du, das ist so, das ganze System ist sogar auf Ungerechtigkeit aufgebaut. Aber oben baut es für uns ein ewiges Zelt. Warum? Weil es so eine Kraft hat, unser Herz einzunehmen. Weil es so eine Kraft hat, unser ganzes Leben einzunehmen, weil es so eine Power hat, Gier und Geiz und all diese Sachen bei uns hervorzurufen und Glauben aufzugeben, dass es uns so gebunden halten kann, dass Jesus so krass spricht über diese Sachen, aber dass, wenn wir es richtig anwenden, wenn wir es den Armen geben, wenn wir freigebig sind, Gott uns überhäuft, damit wir selber Genuss haben können, aber ebenso bauen wir oben unsere Zelte. Ich finde das so krass. Deswegen, was wir haben, wie wir haben und wie wir das gelernt haben, ist, dass wir einfach unterschiedliche, wie sagt man, wie Briefumschläge haben, wo bei uns Geld drin ist. Und wisst ihr was? Für die Armen, das ist gar nicht mein Geld. Das ist so krass, das ist, wenn ich das in der Hand halte, das ist komplett gar nicht meins. Egal was es ist, ob es der Zehnte ist, ob es Erstlingsfrucht ist, und ich glaube daran, okay? Ich glaube, dass es ein neutestamentliches Prinzip ist, auch wenn ich weiß, dass viele es nicht glauben, aber ich glaube daran, und wenn ich das in der Hand halte, es ist so krass, auch wenn es durch mich geflossen ist, ist es so in keinster Weise meins. Das ist so heilig vor mir, das ist so brutal, aber was für ein Gefühl das ist, dass wenn jemand Bedarf hat und ich da etwas rausnehmen darf und es ihm geben darf, weil es seins ist, aber er lässt es mich benutzen, um für mich ein ewiges Zelt oben zu bauen. Das finde ich so brutal. Das ist sowas von heftig. Dass etwas, was ich da gebe, obwohl das möglicherweise ein geringer Anteil dessen ist, aber das, obwohl es seins ist, er mir die Möglichkeit gibt, mit meinen eigenen Händen da etwas rauszunehmen, jemandem zu geben, und das baut für mich ein ewiges Zelt da oben. Boah. Das ist für mich sowas von krass. Matthäus 25, 34 bis 46. Dann wird der König zu dem zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und dann sagt er: Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. So, wer erbt es? Er sagt: Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Denn mich hungerte es. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete es. Und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt mir zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als fremdlich und nahmen dich auf? Oder nackt und begleiteten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Ich liebe das. Wisst ihr, wie ich das liebe? Einfach dieses Gedankengut zu haben. Einfach egal wohin zu gehen und ich sehe jemanden im Bedarf und gebe ihm einfach sowas. Weil ich verstehe, dass es ewige Zelte baut. Das ist so ein Gefühl. Das Gefühl von geben ist wirklich so viel besser wie das Gefühl von nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Das ist nicht so, hey, das ist oben irgendwie seliger. Nein, das ist für die Seele so viel besser. Es ist für die Seele so viel besser. Deswegen wirklich, wenn ich nach Indien gehe, ich liebe das, erstmal so einen Pult von Scheinen zu haben. Und dieser Stapel von Scheinen ist einfach nur, um wegzugeben. Und wenn ihr die Gesichter seht, von diesen Leuten, wenn sie von dir etwas bekommt, das ist so krass. Das ist so krass, ich liebe es. Und das ist nicht so, hey, nur den Christen, sondern wirklich den Bedürftigen. Den Bedürftigen zu geben. Dass denjenigen, und das habe ich einfach von Benny Matthews gelernt, dass auf der Toilette, wo da ein Arbeiter ist aus Indien, und er lässt mich fast meine Hände nicht selber waschen und tut mir die Handtücher raus. Und ich denke, ich kann das alles selber. Und er steht da und ich denke mir, hey, das kann ich alles selber. Wieso sollte ich ihm etwas geben? Weil mein Gedankengut ist nicht, hey, hier ist ein Bedürftiger. Damals war es nicht, hier ist ein Bedürftiger, der braucht was. Sondern in meinem Gedankengut war es so, hey, das, was er mir gibt, brauche ich nicht, also zahle ich es nicht. Und Benny sagt zu mir, pass mal auf, eigentlich solltest du dem mehr geben, als demjenigen, der dich im Hotel oder beziehungsweise im Restaurant bedient. Und ich so, hä? Und er so, weil der wesentlich höheren Bedarf hat. Bam, in dem Augenblick hat es bei mir Klick gemacht, deswegen kriegen die von mir mehr wie die anderen. Aber was ich weiß ist, oben wird für mich etwas gebaut. Und das ist, was wir verstehen müssen, ist, dass Geld, es ist einfach, kann so zu einem Fluch werden für unser eigenes Leben. Aber das Geld, das wir haben, ist eigentlich so ein Segen von Gott, dass es die Kraft hat, wenn es mit einer richtigen Einstellung gemacht wird, ewige Zelte zu bauen, beziehungsweise dass wir das Reich oben erben. Und das ist dieses, dass wir verstehen müssen, Geld ist etwas, das uns für die Ewigkeit etwas schafft, obwohl es nutzlos ist fast. Ich bin kein Freund, der immer sagt, Freund davon, der sagt, hey, weißt du, die geistliche Realität ist realer wie das Natürliche. Ich habe das früher auch gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass beide Realitäten gleich real sind und ineinander verbunden sind. Weil du kannst mir nicht erzählen, die geistliche Realität ist realer wie das hier, weil ich guck mal hier, das ist so real für mich, aber das Geistliche ist für mich auch real. Nur, Jesus wird sich nicht so um die Erde kümmern, wenn das da oben die größere Realität ist und das hier eigentlich geringere Realität. Nee, die Realitäten sind miteinander verbunden. Nur die Frage ist, wie wir es anwenden, wie wir es ausleben. Und wenn wir nur im Natürlichen leben und unseren Genuss im Natürlichen stellen, aber das hier komplett vernachlässigen. Oh. Und so können wir, wisst ihr, deswegen, ich habe mir damals schon immer meine Einstellung war, als Arbeitnehmer, wenn ich Arbeitnehmer bin, will ich so sein wie Josef. Als Arbeitnehmer will ich so sein wie Josef, der seine Rechte aufgibt. Und schaut mal, wie Josef gearbeitet hat. Josef hat gearbeitet, der war krass. Josef sagt, okay, pass mal auf, es werden jetzt 7 gute Jahre kommen und dann kommen 7 schlechte Jahre. In 7 guten Jahre müsst ihr einen 5. Teil von allem, was ihr erntet, müsst reinbringen. Das heißt, die bringen ihr Korn rein, damit er es verwaltet. So, was macht er dann? Sie müssen ihr Korn, das sie gegeben haben, müssen den kaufen. Dann fehlt es ihnen an Korn, sagt er, okay, dann verkauft mir euer Vieh. Okay, dann verkaufen sie ihr Vieh. So, und dann sagt er, kommen Sie wieder, ja, wir haben Hunger. Sagt er, okay, dann verkauft mir das Land. So, als Arbeitnehmer macht er den Pharao immer reicher. Und zwar mit dem, dass die Leute für ihr eigenes Korn zahlen müssen und alles aufgegeben haben. Ja, und so war Josef, ohne zu murren. Und Gott hat ihn erhoben, aber er hat Pharao immer reicher gemacht. Als Arbeitgeber habe ich gesagt, will ich so sein wie Abraham. Abraham hat geschafft, nur für seine Arbeitnehmer. Abraham hat gesagt, dass alles, was ich habe vor Gott, hat er gesagt, wird sowieso meine Knechte werden es von mir erben. Pah. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn ich Arbeitnehmer bin, will ich so sein wie Josef. Wenn ich Arbeitgeber bin, will ich so sein wie Abraham. Weil das Ding ist, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer musst du immer geben und wenig verlangen. Was bedeutet, wenn beide diese Einstellung haben, wirst du komplett gesegnet werden. Und natürlich gibt es, ich verstehe das, dass es Sachen gibt, die man machen muss und so weiter, ich verstehe das. Aber ein Arbeitgeber hat nicht die Einstellung eines Arbeitnehmers. Ein Arbeitnehmer hat nicht die Einstellung eines Arbeitgebers. Nur weil ich als Arbeitnehmer 13 Stunden arbeite, kann ich das nicht von meinem Arbeitnehmer verlangen, weil das ist ja nicht sein Ding. Aber als Arbeitnehmer kann ich nicht verlangen, dass mein Arbeitgeber so denkt wie ich, weil es ist ja sein Unternehmen. Und somit, wenn beide in der Einstellung kommen, zu geben, beide diese Einstellung haben, wird das Ding florieren. Okay, versteht ihr das? Und das ist das, dass wir verstehen müssen, in jeder Situation unseres Lebens, wir wollen mehr Geber sein als Nehmer. Mehr Geber sein als Nehmer. Mehr Geber sein als Nehmer. Als Arbeitnehmer will ich sein wie Josef, der meinen Arbeitgeber immer reicher macht. Warum? Weil das Ding ist, er ist gesegnet, weil ich da bin. Und als Arbeitgeber will ich so sein wie Abraham. Dass die Beste, ich will für meine Arbeitnehmer das beste Umfeld schaffen, dass sie, was sie sich vorstellen können, wo sie arbeiten sollen. So, als Arbeitnehmer verlange ich nichts. Als Arbeitgeber will ich auch weniger verlangen. Okay? Und so, das ist dieses Geben. Ich weiß, das ist ein bisschen komplex. Aber wir müssen diese Einstellung haben. In einer Atmosphäre, in einer guten Atmosphäre ist immer besser zu arbeiten als in einer schlechten. Das ist wirklich so. In einer guten Atmosphäre ist immer besser und beide sind dafür zuständig. Anyways. Jesus' Gebot ist nicht, dass wir alles aufgeben. Jesus' Gebot ist, dass das, was er uns gibt, dass wir es richtig anwenden. Und er verlangt es sogar, dass wir es richtig anwenden. Und Jesus' Gebot ist, dass wenn wir es richtig anwenden, Vision haben, Prinzipien haben, wo wir sagen, Gott, das will wir haben, dass Jesus es ist, der uns reich macht. Reich zu aller Freigebigkeit. Das ist das, was der Unterschied ist. Jesus macht uns nicht reich für Egoismus, Jesus macht uns reich zu aller Freigebigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und die letzten zwei oder drei Wochen haben wir einfach den Fluch von diesem Armutsgelöbnis haben wir zerbrochen über unserem Leben und letzte Woche einfach diesen Fluch von generationsgebundenem Mangel. Und lasst uns heute einfach Gott in unserem Herzen arbeiten lassen, dass wir befreit werden, einfach auch von Gier, von Geiz, von Angst vor Mangel, vor Angst vor Nichtversorgung, Angst, dass wir Dinge aufgeben müssen, was uns eigentlich lieb ist. Und einfach, weil diese Angst sind alle dadurch geschürt, dass wir eigentlich glauben, dass Gott uns irgendetwas wegnehmen will. Doch die ganze Schrift spricht nicht davon, dass Gott uns was wegnehmen will, damit es weggenommen ist, sondern er will sehen, ob wir ihm etwas geben, was sowieso seins ist, damit er uns noch mehr segnen kann. Und lass uns einfach gemeinsam vor Gott stehen, mit unserem Herzen nach ihm ausgerichtet. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand hier, nicht ich und egal wer hier ist, einfach eine perfekte Herzenshaltung gegenüber allem hat. Perfekte Herzenshaltung gegenüber Geld hat, perfekte Herzenshaltung. Weil das Ding ist, auch wenn du möglicherweise Monate und Jahre des Mangels hattest und auf einmal etwas bekommst, dann bist du vielleicht froh, endlich etwas zu haben und hältst es zu stark fest. Oder lebst du schon dein ganzes Leben vielleicht im Überfluss und hast den Überfluss erlebt, aber der Überfluss war immer nur dafür da, um deinen Genuss zu stillen, ist es auch schwierig. Beziehungsweise wenn es dir vielleicht weggenommen wird, weil es um deine Seele geht, um deine Rettung geht, kann man ebenso einfach in Murren hineinkommen, beziehungsweise in Unvergebenheit, dass dir etwas weggenommen wurde. Aber Gott ist es, der uns reich macht. Gott ist es, der uns reich macht zu aller Freigebigkeit. Gott ist es, der uns reich macht, dass wenn er zu uns sagt, dass wir etwas geben, dass wir im Himmel ewige Zelte für uns gebaut werden. Dass wenn er sagt, dass wir etwas geben sollen, was sowieso seins ist, und wir es tun, dass ewige Zelte gebaut werden, aber dass er dann auch sieht, dass er uns mehr geben kann. Weil er gesagt hat, Jesus, seine Worte waren, dass wenn jemand Äcker, Häuser, Geschwister, was auch immer weggibt, egal was man weggibt, dass wir 100-fach ernten werden hier in dieser Zeit. Und wir geben nicht etwas auf, damit wir noch mehr haben, sondern wir geben auf, dass wir uns ewige Zelte im Himmel bauen. Und Vater, ich danke dir und ich preise dich, Vater, und ich bete, Vater, dass du deine Engel sendest und Heilige Geist, dass du in unser Herz, zu unserem Herzen sprichst, dass das, was, das, du uns eine richtige Einstellung gibst, egal ob wir, was wir mit Finanzen machen, egal in welchem Zustand wir gerade sind, Vater, dass wir verstehen, Vater, dass die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir mit dem ungerechten Mammon umgehen, die Art und Weise, wie wir mit dem System umgehen, die Art und Weise, wie wir mit Finanzen umgehen, die Art und Weise, wie wir mit Investitionen umgehen, dass es uns ewiges Zelte bereitet oben. Vater, hilf uns, dass wir wirklich reich gemacht werden können, Vater. Reich gemacht, Vater, aber dass wir nicht unsere Erlösung verlieren, sondern dass wir reich gemacht werden, Vater, von dir, damit wir reich gemacht werden zu aller Freigebigkeit, Vater, hier auf der Erde. Vater, dass wir verstehen, dass wir einen Sinn Jesu Christi haben und dass wir so sein wollen wie du, so wie du, Jesus, denjenigen zu essen gegeben hast, die gehungert haben, denjenigen zu trinken gegeben hast, die gedürstet haben, denjenigen gegeben hast, die Klamotten gebraucht haben, denjenigen, die kein Heim hatten, denen hast du ein Dach gegeben. So wollen wir sein, Jesus. So wollen wir sein und so wollen wir den Reichtum und den Überfluss und alles, was du uns gibst, wollen wir so anwenden. Vater, wir beten, Vater, das zerbrecht den Fluch über uns, wo wir mehr nach uns Ausschau gehalten haben als nach allen anderen. Wo wir mehr nach uns und nach unserem Luxus Gütern Ausschau gehalten haben, aber weniger auf dich gehört haben, was du eigentlich von uns verlangst, was du eigentlich gerne hättest. Vater, wir wollen wirklich, Vater, wir glauben, Vater, zerbrech den Fluch, Vater, der uns sagen möchte, dass wenn wir geben, dass wir Mangel leiden werden. Zerbrech den Fluch des Unglaubens, der uns sagt, dass Gott uns etwas wegnehmen möchte und wer weiß, ob er uns überhaupt irgendetwas zurückgibt. Vater, zerbrech den Fluch dieses Gedankenguts über unserem Leben. Zerbrech den Fluch, Vater, wo wir mehr Sicherheit auf das, was Motten zerfressen hier auf Erde. Vater, was unser Geld ist, was unser Gold ist, unser Silber, was hier zurückbleiben wird, wenn wir in die ewigen Zelte sowieso eingehen. Vater, zerbrech diesen Fluch, Vater, dass wir unsere Sicherheit darauf legen und nicht auf dich, Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, der für uns gesagt hat, ich bin arm geworden, damit ihr reich werden könnt. Wenn ich mein Leben für euch gegeben habe, wie will ich euch nicht auch alles andere mit meinem Sohn auch geben? Vater, zerbricht diesen Fluch des Unglaubens, zerbricht diesen Fluch der Angst, zerbricht diesen Fluch über unserem Leben, Vater, und führe uns in den Glauben hinein, führe uns hinein, dass wir verstehen, wieso du uns reich machst. Führe uns hinein, dass wir ein Gedankengut haben, auch wenn es ungewöhnlich ist in der westlichen Welt, aber wir wollen den Sinn Jesu Christi haben. Vater, wenn wir reich sind, lass uns nicht überheblich sein und zu denken, dass wir so viel Glauben haben und deswegen wir reich gemacht worden sind. Und Vater, wenn wir nicht so viel haben, Vater, lass uns nicht überheblich sein, Vater, und zu denken, Vater, dass wir so froh sind, dass Reichtum keine Besitztümer in unserem Herzen hat. Sondern lass uns die Einstellung haben, wo wir das, was du uns anvertraut hast, so investieren, dass es hundertfache Frucht bringt, tausendfache Frucht hervorbringt. Dass du für dein Reich noch mehr tun kannst durch das, was durch unsere Hände geht. Aber lass unser Herz daran nicht hängen, sondern wir wollen dein Reich bauen, Herr. Wir wollen das bauen, was uns ewige Zelte baut. Wir wollen, dass die Finanzen dorthin gehen, Vater, dass oben in den Himmel, auch wenn es andere nicht verstehen, aber dass oben für uns etwas gebaut wird, Vater. Dass wir das Reich erben, das da oben ist, Vater, das du für uns vorbereitet hast, vor Grundlegung der Welt. Vater, wir wollen nicht oben ankommen, Vater, und uns das, was du für uns vorbereitet hast, Vater, das anschauen und Gott, dass uns die Engel sagen, dass du uns sagen musst, Herr, das ist das, was eigentlich für euch vorbereitet war, aber das, was ihr eigentlich mit euren Finanzen und mit dem Mammon gemacht habt, ihr dürft da nicht eintreten, sondern es ist nur zum Anschauen. Vater, gib uns die richtige Herzenshaltung, die richtige Einstellung, das richtige Gedankengut, den richtigen Glauben, die richtige Liebe und die richtige Gnade, dass wir wirklich in alles da hineintreten können und werden, was du für uns vorbereitet hast, oben im Himmel, Vater, dass wir da hineintreten, Vater, und nicht vorbeischreiten werden und es anschauen und in Tränen aufgehen werden, weil wir es verpasst haben, was eigentlich Gott für uns vorbereitet hat. Vater, ich bete, arbeite an unserem Herzen, an unserem Gedankengut in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, dass wenn wir zum Schluss, dass wir sagen werden können, alles, wozu wir berufen sind, haben wir vollbracht. Und wir sind bereit, unsere Krone anzunehmen und wir sind bereit, in unsere ewigen Zelte einzutreten. Vater, wir lieben dich, wir danken dir, Heiliger Geist, führe uns in die Wahrheit, führe uns in alle Wahrheit, Heiliger Geist, verändere unser Herz und berühre unser Herz, entfach unser Herz und zerbrech den Fluch, der uns aufhält, dass unsere ewigen Zelte gebaut werden. Und setz uns frei, in aller Freigebigkeit, dass wir auf dem Weg laufen, der uns hineinführt, Vater, das Reich in Empfang zu nehmen, als Gerechte, die du vorherbestimmt hast und das du vorbereitet hast vor Grundlegung der Welt. In Jesu Namen. Amen. Thank you.